Hi, ich bin Elia vom nerdigen und niveauvollen. Na, eigentlich nur nerdig heute. Ah, okay. Hi, ich bin Elia vom nerdigen Trash Talk. Und wie immer könnt ihr auch für diese Folge die Kapitel nutzen, um einzelne Themen zu überspringen. Viel Spaß!
Schön. Wie spiele ich gut oder korrekt einen bösen Charakter?
Das weißt du wahrscheinlich wieder besser als ich, weil du bestimmt wieder mein Instagram durchgeklickt hast und ich
Ja,
habe
wie so ein
wirklich keine
Stalker.
Ahnung.
Was mich mittlerweile überhaupt nicht mehr anmacht als Spielleitung, sind tatsächlich Kämpfe.
Aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die wir sehr universell als böse empfinden. Ich glaube, mein Augenrollen hat man wahrscheinlich noch am anderen Ende von Nürnberg gehört, als ich die Serie geguckt habe.
Ihr merkt, ich habe wieder richtig Lust auf einen Verriss zum Jahresende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal die wundervolle Dr. Elea Brandt. Hallo.
Hallo.
Wenn man mal die Spin-off-Folge vom Buchmessekonvent weglässt, dann ist unser letztes Treffen schon wieder ziemlich lange her. Also natürlich die Frage, wie geht's dir? Und um das Gespräch gleich mal in eine rollenspielige Richtung zu lenken, ich habe mitbekommen, dass du wieder wahnsinnig spannende Dinge erlebt hast. Was war das denn genau?
Ja, also wahnsinnig ist in dem Fall ja sozusagen wörtlich zu nehmen, weil ich auf einem Zuluiden LARP war, wo man ja mit dem Wahnsinn TM immer mal wieder ganz gerne zu tun hat. Wir waren bei der Traumata Orga schon zum zweiten Mal jetzt. Die machen coole Sachen bei Hotel Saint-Bernard, ein LARP angesiedelt im Jahr 1958. Und zwar die Hochzeit zwischen zwei, naja, einander nicht ganz so wohlgesinnten, wohlhabenden französischen Familien. Es hatte so ein bisschen so ein Romeo und Julia-Touch, aber davon ging es dann sehr schnell weg. Und natürlich ist es nicht bei einer spaßigen Hochzeit mit peinlichen Hochzeitsspielen geblieben, sondern es sind auch einige mysteriöse Dinge passiert. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass dieses Lab am Schluss einen ganz coolen Twist drinnen hatte. Wir haben nämlich am Ende feststellen müssen, dass alle unsere Charaktere schon seit Jahrzehnten tot sind und wir eigentlich nur noch als Geister durch dieses Anwesen spuken. Und die Personen, von denen wir bis zu dem Zeitpunkt dachten, das wären irgendwelche Geister oder Schemen oder so, waren eigentlich die Delta Green Agenten, die versucht haben, uns da auszutreiben. Und wir mussten dann irgendwie mit denen zusammenarbeiten und uns am Schluss entscheiden, ob wir diesen Ort verlassen für immer und ins Licht gehen oder bleiben. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen witzig, humoristisch, war es aber gar nicht. Es war eigentlich sehr tragisch. Also ich habe, glaube ich, selten so viel geheult auf einem Lab. Aber es war schön.
Und schön ist das passende Stichwort, weil ihr wart ja alle richtig schön angezogen. Es gibt noch
Ja.
ein paar Bilder auf deinem Instagram-Account, wie immer alles in den Shownotes. Und also ihr habt euch da richtig ins Zeug gelegt, der Wahnsinn.
Das ist ja auch eigentlich immer das, was auch Spaß macht an diesen Labs, dass man so ein bisschen mit Kleidungsstilen rumexperimentieren kann. Ich habe festgestellt, 50er Jahre Kleider sind schon ganz schön geil. Und ich hatte sehr viel Spaß, das zu tragen und auszuprobieren.
Dann stärken wir uns erstmal, bevor wir jetzt diese große Folge haben. Und wir haben wie immer ein Getränke-Rezensionsexemplar bekommen. Und hast du den Tee mitgebracht?
Ach, den habe ich natürlich jetzt oben stehen lassen.
Flo, bist du noch da?
Na, gehe ich ruhig schnell.
Kein Stress.
Okay, genau, wir haben hier Glückstrank von Zaubermerch. Und ich höre schon wieder Judith Vogt im Hinterkopf, die sagt, das ist überhaupt kein Tee, weil nämlich kein Tee drinnen ist. Aber dafür Mango, Apfel, Ringelblumenblüten, Kokoschips, Sternanis, Zimt, Kardamom, Ingwer, Süßholz, Gewürznelken, Pfeffer und Aroma. Und ich finde, wenn man den aufmacht, der kommt in so einem sehr schönen Beutelchen, dann riecht es schon mega geil. Riecht
Lass mich
super
mal
geil. Es riecht
riechen.
so richtig exotisch fruchtig, also so nach Kokos und Zitrusfrüchten.
In der Tat. Das ist ja sehr häufig. Also wir haben ja schon mehrere von Zaubermerch probiert, mehrere Tees und da kam immer ein sehr intensiver,
Ich finde, es
deutintensiver
riecht,
Geruch raus, ja.
ach, ich finde, es riecht so ein bisschen wie so ein Solero-Eis als Tee.
Ich überlege gerade, was ein Solero-Eis ist.
Ja, das sind die, die so innen Vanilleeis haben und drumherum diese Fruchtschicht.
Ah, die finde ich komisch. Nee, die mache ich nicht. Ich finde tatsächlich diesmal keine Assoziation dazu. Also es riecht gut, ne? Aber ich könnte dir jetzt nicht spontan sagen, was es war. Wobei andererseits, wenn man überlegt, gerade bei dem letzten, wo es um das Weihnachtsmarktgefühl ging, da lag ich auch mit meiner Nase komplett daneben. Also ich habe den jetzt schon mal gemacht, aber tatsächlich, die Zauber-Merch-Leute haben wirklich die idealsten TesterInnen gesucht.
Und tatsächlich, also dieser Tee wirbt auch damit, dass man ihn auch sehr gut kalt trinken kann. Das kann ich mir auch vorstellen. So ein bisschen so fruchtig sommerlich. Aber wir haben ihn jetzt heiß aufgebrüht.
Oh ja.
Oh, spannend, der schmeckt ganz anders, als er riecht. Der schmeckt nicht ganz so süß, finde ich, wie er riecht. Das ist angenehm. Die Süße kommt erst so ein bisschen hinten raus. Man merkt, dass da auch viele Gewürze drin sind, weil es eben auch so ein bisschen so einen leicht scharfen Beigeschmack hat. Das
Das
ist ein
wollte ich auch
sehr.
sagen. Das war jetzt so meine erste Assoziation. Ich würde fast auf Ingwer tippen, aber du hast ja, glaube ich, Ingwer nicht
Ich glaube,
vorgelesen.
Ingwer habe ich nicht vorgelesen, aber halt, oh doch, Ingwer, schau, Ingwer ist auch drin.
Oh, ich bin so gut im Schmecken.
Genau, Kardamom, Ingwer und ein bisschen Pfeffer. Und Anis. Und ich glaube, das gibt halt so ein bisschen so einen leicht Schärfe, so eine leichte Schärfe mit. Sehr lecker.
Sehr schön.
Ja, ich habe ihn jetzt auch eher ein bisschen leicht gemacht. Ich glaube, man könnte sogar noch ein bisschen mehr reingeben für noch etwas intensiveren Geschmack, aber.
Das klappt, das ist so ein Trash-Talk-Problem, weil bis jetzt alle, mit denen ich Getränketests gemacht habe, sagen alle, ich hätte noch intensiver machen können. Lieben Gruß
Ja.
an Patrick. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und eigentlich würde jetzt das Ask Me Anything kommen, aber wir haben dieses Mal was Besseres, damit ihr uns noch mehr liebt. Denn das Jahr neigt sich nun dem Ende. Da wollen wir natürlich eine Tradition beibehalten, nämlich so etwas wie einen kleinen Jahresrückblick. Und da kommt dann zwar noch ein großer Jahresrückblick mit dem gesamten Team und sogar einem Sondergast. Oder vielleicht kam der auch schon, denn ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich die Episoden jetzt schneiden werde. Aber all den anderen Jahresrückblick-Teilnehmern war gemein, dass sie kein Spotify nutzen. Wir aber schon. Bekanntermaßen ich mittlerweile auch irgendwie ab und an ganz selten für Musik statt für Podcasts. Und deswegen lass uns doch mal unser persönliches Spotify-Wrap durchgehen.
Ja, womit wollen wir anfangen?
Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit den gestreamten Minuten.
Sie hatten hier tatsächlich Spotify nicht verraten, also zumindest die Gesamtminutenzahl nicht. Aber wir können ja mal vergleichen. Es hat uns nämlich beiden gesagt, wie viele Minuten wir Podcasts gehört haben über Spotify im letzten Jahr.
Letztes Jahr war ich ja, glaube ich, so bei 29.000, 28.000 rum. Jetzt allein Podcasts sind bei mir schon 30.907 und alles zusammen mit Musik sind wir bei 32.940 Minuten. Ich gehöre zu den Top 10 weltweit und ich habe das mal so hochgerechnet, das sind ungefähr so 90 Minuten am Tag und das kommt überraschend gut hin tatsächlich.
Ja, bei mir ist es etwas, was heißt etwas, ja, deutlich weniger. Also wie gesagt, die Gesamtminutenzahl hat mir Spotify nicht verraten. Aber es hat mir gesagt, dass ich 16.223 Minuten Podcast gehört habe. Also ziemlich genau halb so lang wie du, was dann auf 45 Minuten pro Tag rausläuft. Und das ist auch ganz, ganz stimmig, denke ich. Also bei mir bündelt sich das oft bei längeren Autofahrten oder so. Und ich höre auch tatsächlich Podcasts auch über andere Apps und nicht nur über Spotify. Tatsächlich, was die Musik angeht, ist es bei mir auch relativ dünn. Ich bin auch nicht so der vielseitige Musikhörer. Bei mir waren es knapp 224 Artists und 367 Songs, die ich gehört habe. Wie war es bei dir?
Bei mir war ich erst sogar ein bisschen unsicher, ob das überhaupt stimmen kann, weil ich ausschließlich meine Playlist höre, auf der ungefähr 80 KünstlerInnen drauf sind. Also theoretisch durften jetzt nicht mehr als 80 Artists sein.
Vielleicht zählen Podcasts auch als Artists.
Nein, aber meine Freundin geht manchmal in mein Spotify rein. Deswegen kommen wir auf 218 Songs von 159 Artists. Und das, glaube ich, ist das Interessanteste, wo ich am meisten gespannt war. Letztes Jahr war es ja so, dass mein allermeist gehörtes Lied, glaube ich, 4 oder 5 Mal im ganzen Jahr gehört worden ist. Dieses Mal tatsächlich 15 Mal. Also ihr merkt, ich bin jetzt auf dem Musiktrip mit meinen 2000 Minuten, die ich gehört habe innerhalb eines Jahres. Und meine Top 3 Lieder sind, und das ist eigentlich ganz ungewöhnlich, und ich frage mich immer noch, ob das nicht eher von meiner Freundin kommt, weil das eher so ein Party-Sauflied ist, nämlich Alles auf Rausch von Feine Sahne Fischfilet, dann auf Platz 2 Bubblegum von, ich glaube, Merxis oder so, das ist so ein bisschen Hip-Hop. Ich pack's in die Shownotes, das ist ein richtig cooles Lied. Das singt meine Freundin und das singe sogar ich mit teilweise. Sehr schräg im Auto, wenn keiner zuhört. Und das dritte ist tatsächlich ein Lied, was ich eigentlich irgendwann mal als Videotipp nehmen wollte hier. Allerdings hat es sich nicht ergeben, weil das doch persönlich ist. Und das, glaube ich, das Lied generell, was am allermeisten mich emotional getoucht hat in diesem Jahr, auch wenn es schon bestimmt 10 Jahre alt ist oder so. Auch von Feine Sahne Fischfilet komplett im Arsch, weil es irgendwie mich an meine Jugend tatsächlich im tiefsten Osten erinnert. Und deswegen. Ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Top 3 Timeline, auch wenn ich glaube, sie wurde durch meine Freundin verfälscht. Ich habe eine Schuldige, da kann ich sagen, du bist schuld, dass alles falsch ist.
Ja, komm, das kann ich nicht mehr, weil der Jurist und ich haben getrennte Spotifys. Also einen Familienaccount, aber das wird ja dann nicht gemeinsam angezeigt. Tatsächlich hat man bei mir gemerkt, ich habe irgendwann im Laufe dieses Jahres mir eine neue Playlist gemacht. Ich höre ja auch immer nur so selbstgebaute Playlists im Endeffekt dann in der Endlosschleife durch. Und ich hatte das Bedürfnis, so eine Art politische Playlist mit zusammenzubauen. Also sowas aus Punk und Ska und Alternative. Und das habe ich dann verdammt oft gehört. Und deswegen ist tatsächlich auch der am häufigsten gestreamte Song mit 20 Mal bei mir, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan.
Das ist aber ein richtig
Das ist ein
gutes
richtig
Lied.
guter Song. Ich finde den auch richtig gut. Ich höre den immer noch gerne. Und meine Top 3 Artists waren dann dieses Jahr auch überraschenderweise ganz vorne die Ärzte. Was mich überrascht hat, weil ich die Ärzte jetzt nie so gezielt aussuchen würde, wo ich sage, geil, ich höre mir jetzt einen Song von den Ärzten an. Aber ich glaube, die sind in dieser Playlist einfach, weil die so verdammt viele Songs haben, relativ häufig drin und drum kommen die auch immer mal wieder. Und dann hatte ich Peter Fox an zweiter Stelle und das Lumpenpack an dritter Stelle. Die habe ich neu entdeckt. Die sind
Lumpenpack ist
fantastisch.
fantastisch.
Also ich liebe
Ja.
einfach jeden einzelnen Song. Ich hätte fast erwartet, dass einer von denen auch unter meinen Top 3 Songs ist. Aber ich glaube, da ich die alle so gut finde und da keiner dabei ist, den ich so herausgreifen würde als besonders gut, verstreuen die sich ein bisschen stärker. Aber.
Lumpenpack war tatsächlich bei mir auf Platz 2 der meistgehörten
Ah,
Bands.
cool, schon, ja. Und dabei haben wir uns gar nicht abgesprochen. Die haben wir unabhängig voneinander entdeckt.
Naja, wir müssen natürlich aber auch unser Image. Der drittwokeste Rollenspiel-Podcast in Deutschland.
Ah, ja, okay.
Nach Nerd ist hier Hobby und Gender
Ah,
swapped. Wir müssen
ja.
natürlich unser Image beibehalten.
Ja, sehr gut. Also ich finde, also unser Swapped war schon, unser Swapped, genau, unser Wrapped war natürlich schon, war schon sehr linksgrün versifft, das ist gut.
Dann bleiben wir quasi beim Jahresrückblick, denn ich habe eine Frage an dich. Was war denn im letzten Vierteljahr dein erfolgreichster Instagram-Beitrag?
Ach,
Also,
Scheiße.
ausgenommen natürlich das Buchmesse-Posting mit mir gemeinsam, weil ich hier ja die Klicks bringe.
Ah.
Ah.
Okay, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich bin so gut in Social Media. Ich könnte mir vorstellen, dass einer meiner Sahara-Lab-Fotos relativ gut gegangen ist, aber ich weiß es nicht.
Ich weiß es, denn ich habe dein Instagram komplett durchgesucht. Und zwar, ich fand den Beitrag auch sehr informativ, denn du hast Ende Oktober einen Video-TED-Talk zur ACE Week
Oh
gehalten.
ja, ach, das freut mich, wenn der so erfolgreich war. Ich habe da die Klicks nicht mehr im Kopf schon, ja.
Vielleicht kannst du noch mal in ganz wenigen Worten zusammenfassen, worum es darin ging, weil das quasi eine Überleitung für meine erste Medienschau ist.
Okay, ja klar. Also es ging darum, dass im Oktober eben die ACE Week ist, also so eine Woche, die Bewusstsein schaffen soll für das Thema Asexualität. Und ich habe in diesem TED-Talk kurz ein bisschen was über mich erzählt, warum ich mich als Gray Ace oder Demi Ace identifiziere und was das für mich bedeutet hat, das zu wissen, dass es so ist. Und habe auch so ein bisschen dann in einem weiteren Post, das habe ich aber, glaube ich, in dem Video nicht mehr gemacht, auch noch darauf verwiesen, wo man Figuren findet bei mir in den Büchern, die Ace sind und wo ich so ein bisschen auch was über mich selbst erzähle.
Wie immer alles in den Shownotes. Und die ganze Vorrede war jetzt nur, damit die HörerInnen die nächste Frage verstehen. Du bist also nun jemand, der nicht so übersexualisiert ist wie, nehmen wir mal den passenden Zielgruppenvergleich, ein voller Hormone sprießender Teenager. Wie empfindest du als Ace-Person denn, wenn in Filmen oder Büchern oder in dem konkreten Fall Comics einfach der nackten Haut wegen irgendwelche motivationslosen Nackt- oder gar Sexszenen auftauchen?
Es kommt drauf an. Also ich bin durchaus jemand, der die Ästhetik von nackten Menschen zu schätzen weiß, wenn die ästhetisch sind. So ist es gar nicht. Ich fühle mich davon auch nicht gestört. Ich weiß, es gibt Menschen, bei denen ist es so. Das ist ja sehr individuell. Aber ich habe jetzt auch selten den Urge, das ganz gezielt sehen zu wollen. So würde ich das jetzt sagen. Also kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Tagesform an.
Ich frage deshalb, weil ich habe für mich gemerkt, dass es mittlerweile in meinem Empfinden sogar, wenn ich rezensiere, teilweise ein negativer Wertungsfaktor ist, weil mich sowas brutal nervt, wenn so Nackt- oder Sexszenen nur dafür da sind, dass Mann und vor allem Mann was zu gucken hat. Und das fiel mir halt damals schon negativ auf bei der queeren und kinky Sonnenstein-Comic-Reihe. Die habe ich damals ja noch sehr begeistert mit den beiden BDSM-Expertinnen von Nerd ist ihr Hobby in der Spin-off-Folge 16 besprochen. Übrigens eine der erfolgreichsten Podcast-Folgen aller Zeiten, denn da ging es um Sex und um das schwarze Auge und um Ulysses-Spiele generell, also eine todsichere Kombination für den Klickerfolg.
Ich weiß es sogar noch, weil das war echt eine coole Folge. Ich kann mich an die echt noch gut erinnern.
Und ich will mich da jetzt auch gar nicht aus der Schusslinie rausnehmen. Natürlich habe ich die ersten paar Bände auch erstmal primär deshalb gelesen, weil da ausgesprochen normschöne Lesben Kinky-Kram gemacht haben. Aber irgendwann ging es dann immer mehr um die Liebesgeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen. Und wer meine Rezension der einzelnen Bände gelesen hat, der weiß, dass ich die zwischen dem ganzen Drama immer wieder mal auftauchenden Sexszenen als ziemlich störend und aufgesetzt empfand. Und jetzt gibt es mit dem Mercy-Zyklus ja eine Fortsetzung der Reihe. Und hier empfand ich es sogar noch viel extremer, weil die eigentlich spannende Liebesgeschichte um Toxizität in Form von krankhaften Besitzansprüchen und Eifersuchtsdramen immer wieder von wirklich zu 1000% unnützen BDSM-Szenen unterbrochen wurde, welche nur pflichtgemäß da drin sind, weil all die Sonnenstein-Fans, also alle außer ich, eben solchen Spicy Kink erwarten. Und das war jetzt tatsächlich nur eine Einleitung für meine erste Medienschau. Und ich stelle einfach gleich nochmal eine Frage. Was war für deine Fans, zumindest wenn man sich das Instagram-Engagement des letzten Vierteljahres anschaut, denn das größte Aufregerthema?
Ha, gute Frage. Das weißt du wahrscheinlich wieder besser als ich, weil du bestimmt wieder mein Instagram durchgeklickt hast und ich
Ja,
habe
wie so ein
natürlich keine
Stalker.
Ahnung. Stalker.
Und der Stalker sagt dir, es war dein KI-Beitrag.
Ah, das habe ich mir gedacht, ja. Das wäre auch meine First Guess gewesen.
Und für mich, und das ist kein Geheimnis, denn ich habe da ja sogar schon den Pressesprecher in der Comic-Salon Bonusfolge konfrontiert, ist der größte Aufreger das Splitternackt-Label des Splitter-Verlags. Den kennen die meisten HörerInnen sicherlich als Marktführer für franko-belgische Comics, und zwar für die richtig guten. Denn so grob überschlagen sind 9 von 10 Comics gut, sehr gut oder sogar exzellent. Aber weil die ganze Welt ja auf Schmuddelkram steht, gibt es neuerdings auch noch das Splitternackt-Label. Und das sind wahnsinnige Verkaufserfolge, obwohl grob überschlagen 9 von 10 Comics echt schlecht oder sogar absoluter Murks sind. Und damit kommen wir nun wirklich zu meiner ersten Medienschau, nämlich zur Erotik-Thriller-Mystery-Trilogie Die Geheimnisse des Maison Fleury. Und da muss ich mich gleich zu Beginn selbst korrigieren, denn das Wort Erotik kann man hier eigentlich direkt streichen und durch plumpe Pornografie ersetzen. Ihr merkt, ich habe wieder richtig Lust auf einen Verriss zum Jahresende und genau das wird jetzt diese Medienschau. Die Geschichte dreht sich also um das Maison Fleury, ein Londoner Edelbordell im spätviktorianischen Zeitalter. Hier drin ist die Welt noch in Ordnung, denn da draußen vor der Tür geht ein Serienmörder um, der es auf Prostituierte abgesehen hat. Und als wäre das nicht genug, werden im Rotlichtviertel auch noch Bomben gelegt. Außerdem kämpft ein okkulter Männerorden mit satanischen Ritualen gegen den Feminismus. Diese Gegend ist also absolut ideal, um das magisch begabte Mädchen Pearl zu verstecken, damit ihr einerseits nichts passiert und damit andererseits ihre Jungfräulichkeit beschützt wird. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, das kann man sich denken. Natürlich lebt Pearl im Maison Fleury dann doch nicht so tugendhaft, wie er hofft, weshalb am Ende alles den Bach runtergeht. Ja, das klingt jetzt alles ziemlich wild. Und ja, Das ist ein unfassbar wilder Mischmasch ohne Sinn und Verstand. Aber wir wissen auch, du zum Beispiel, Lea, liebst Akte X und du liebst Schlefatz. Da gibt's also nicht nur dich, sondern mehrere Menschen auf der Welt. Es gibt also ein Publikum. Und ein fähiger Autor oder besser noch eine fähige Autorin, wie eben du beispielsweise, hätte aus diesen verschiedenen Handlungssträngen irgendwie noch ein ganz nettes Groschenheft zusammenzimmern können. Oder, um mal beim Medium Comic zu bleiben, so ein netter kleiner One-Shot mit 70 oder 80 Seiten wäre hier durchaus möglich gewesen. Aber der Autor und zugleich Zeichner Gabriele Di Caro scheitert an diesem Projekt grandios, denn er streckt seine drei Bände auf 160 Seiten, von denen deutlich mehr als ein Drittel aus plumper Pornografie bestehen. Und ich meine wirklich Pornografie und nicht Erotik. Und das ist eigentlich sogar das Ironischste an der ganzen Reihe, weil im ersten Band eine der Hauptfiguren sogar noch einen Vortrag darüber hält, was wahrhaft erotische Darstellung eigentlich ausmacht. Tja, da hätte der Gabriele vielleicht mal seinen eigenen Text lesen sollen, bevor er anfängt zu zeichnen. Und das hat mich dann echt geärgert, weil die ganz okaye Mystery-Groschenheft-Geschichte von so vielen Sexszenen unterbrochen wurde, dass ich immer wieder den Faden und auf jeden Fall das Interesse verloren habe. Aber der große Story-Twist dieses Verrisses kommt erst jetzt. Ich denke, ihr habt alle gehört jetzt von den Lautsprechern, ich habe da eine ziemlich negative Meinung zu. Aber, und das ist jetzt der große Twist, das ist halt trotzdem noch einer der besten Spielernack-Titel, was deutlich macht, was für einen Schund dieses Erotik-Label eigentlich ist. Und ja, auch der Splitter-Verlag muss Geld verdienen. Und hiermit verdient er, zumindest was mir mehrere Comic-Händler erzählt haben, ordentlich Geld. Aber ich finde, zugleich macht er mit Splitternackt einfach seinen Ruf kaputt. Und das macht mich als langjähriger Fan des Verlags wirklich traurig. Ja, ich traure noch ein bisschen. Du darfst deine Medienschau.
Okay.
Aber vielleicht noch ein Tee, einen kurz eingießen.
Aber natürlich, sicherlich. So ein Beruhigungstee. Soll ich auch gleich noch mit einem Verriss ansetzen oder brauchen wir mal was Positives zwischendurch hören?
Ich glaube, noch ein Verriss dann.
Julio.
Wir sind jetzt gerade drin im Hass.
Ja, genau. Wobei, ich weiß nicht, ob ich es wirklich Verriss nennen würde. Aber ich hatte Lust, am letzten Wochenende mal zu gucken, was so auf Amazon Prime gerade läuft. Und habe mir Cross angeschaut. Das ist eine Thriller-Serie, basierend auf der Romanreihe von James Patterson. James Patterson ist, glaube ich, der berühmteste und absatzstärkste Thriller-Autor in den USA überhaupt. Das ist so ein bisschen Sebastian Fitzek, aber du kannst noch 5-0 hinten dranhängen oder so an die Zahlen. Also der ist unfassbar erfolgreich. Ich habe aber von dem ehrlicherweise noch kein einziges Buch tatsächlich gelesen. Und habe dann aber da eben mal reingeschaut, weil das eine Thriller-Serie ist über einen schwarzen afroamerikanischen Ermittler, was ich grundsätzlich mal ganz interessant fand, so im Vergleich zu den üblichen Weißbrot-Ermittlern, die es so gibt im Thriller. Und fand auch tatsächlich die ersten paar Folgen ganz cool. Also die ersten 2, 3 ungefähr, würde ich sagen. Also der Protagonist Alex Cross ist nicht bloß Ermittler im Police Department von Washington, sondern auch forensischer Psychologe. Und er ist halt auch so einer, der sich so in den Geist von den Serienmördern reindenken kann und so und deswegen genau weiß, wie die ticken.
Was du also jeden Tag in deinem Brotjob machst.
Genau, das, was ich quasi jeden Tag mache, genau. Und was mir am Anfang gut gefallen hat, ist, dass diese Serie so ein bisschen damit eröffnet, dass Cross zwischen den Stühlen sitzt, weil es wird ein Afroamerikaner getötet, mutmaßlich getötet. Die Polizei will das gerne als Drogentod abtun, aber seine Community glaubt, dass er ermordet wurde, weil er sich auch politisch engagiert hat, auch gegen Polizeigewalt und ähnliche Dinge. Und dann ist Cross eben so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einerseits möchte er seine Community unterstützen und andererseits wird er aber von der auch so ein bisschen angefeindet, weil er ja auf der Seite des Feindes steht sozusagen, auf der Seite der Polizei. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Ausgangspunkt. Ich dachte auch, es geht so ein bisschen in so eine vielleicht politische Richtung. Das hätte mich interessiert. Aber letzten Endes ist es nur eine Bühne, die dann im Endeffekt einem grandios klischeehaften Serientäter-Plot Platz macht. Und ehrlicherweise habe ich echt gedacht, so was ist seit den 90ern ausgestorben. aber das gibt's immer noch. Und dadurch hat man wirklich, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat die schlimmsten Thriller-Klischees der 90er genommen, in einen Trenchcoat gepackt und dann obendrauf 2024 geschrieben, damit man das nicht so merkt. Aber man merkt's sehr. Also der Täter, man weiß auch sehr bald, wer das ist. Also es ist kein großer Spoiler, weil es weniger um so ein Whodunit geht, sondern eher um dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Ermittler und diesem Psychopathen. Der ist halt wirklich so ein absolutes Hannibal Lecter Criminal Mastermind-Klischee mit der völlig bescheuerten, also völlig unsinnigen Agenda. Also überhaupt total unglaubwürdig. Und auch das Pacing funktioniert dann an irgendeinem Zeitpunkt auch nicht mehr so richtig. Es ist nicht mehr so richtig spannend. Und es gibt dann noch so einen Parallelplot bezüglich der Frau von Cross, die vor einem Jahr vor diesen Ereignissen ermordet wurde, weil natürlich ist er auch traumatisiert und natürlich geht er aber nicht in Therapie, weil echte Kerle brauchen keine Therapie und so. Und der ist Psychologe, ja. Und trotzdem irgendwie werden diese toxisch-männlichen Klischees da irgendwie wieder gedroschen. Das hat mich auch geärgert. Am Ende war ich zumindest, sag mal, solide unterhalten, aber ich glaube, mein Augenrollen hat man wahrscheinlich noch am anderen Ende von Nürnberg gehört, als ich die Serie geguckt habe. Und das hat mich im Nachhinein, habe ich mir dann gedacht, na ja, es liegt sicherlich daran, dass das ein Plot ist aus den 90ern, den man halt jetzt ins Hier und Jetzt versucht hat zu transferieren, was nicht funktioniert hat. Aber dann habe ich gelesen, dass der Plot für diese Serie ein neuer Plot ist. Also das ist keine Verfilmung von einem schon existierenden Roman, sondern man hat sich nur dieser Welt und dieser Figur bedient. Und dann habe ich mir echt gedacht, oh Leute, please don't. Also ja, ich glaube, wenn man Sebastian Fitzek mag, mag man das auch. Ich mag Sebastian Fitzek nicht.
Trink erst mal einen Rührungstee. Habe ich auch gerade gemacht, während du erzählt hast. Und lass es noch ein bisschen positiv sein.
Ja.
Und meine erste Medienschau war ja jetzt ein bisschen länger und auch etwas konfrontativ. Und jetzt will ich einen Ausgleich schaffen. Zweimal was Kurzes. Es ist auch etwas Harmonisches zwischen dir und mir. Und es hat auch einen gewissen Jahresendebezug. Oder besser einen Jahresvorschaubezug, denn ich habe unsere Fans mal auf Facebook gefragt, was so ihre 2025er Rollenspielvorsätze sind. Und da kam sehr häufig die Einführung neuer SpielerInnen. Also habe ich mir zwei Anfängerabenteuer rausgesucht. Und das wird jetzt auch so ein bisschen versöhnlich zwischen deinem und meinem Spielstil, denn es geht einmal um DSA, also Elea-Kram, und einmal um Pathfinder, also Philipp Kram. Und mit letzterem fange ich jetzt auch an, denn da gibt es gar nicht so viel zu erzählen tatsächlich. Es ist ein ganz, ganz kleines Miniprodukt. Eine der aktuellsten Kampagnen für die zweite Edition von Pathfinder ist die Sieben Verhängnisse von Sandspitze, ein 200 Seiten starker Abenteuerpfad, in welchem sich die SpielerInnen gegen Riesen, Drachen, Serienmörder und generell finstere Mächte zur Wehr setzen und so von Stufe 4 auf Stufe 11 aufsteigen. Und nun kennen wir natürlich alle das Klischee, dass gerade ZaubererInnen in USR-Regelwerken am Anfang ja so wenig Lebenspunkte haben, dass du sie nur schräg angucken musst und die fallen schon tot um. Und das kann natürlich keiner wollen, weil wir wollen ja auf Stufe 4, damit wir loslegen können. Und deshalb gibt es die 22 Seiten dünne PDF Sandspitze. Die bietet einerseits eine kleine Ortsbeschreibung des Schauplatzes, also wo findet sich was, wo wohnt irgendwer, was gibt's für Machtgruppen in diesem kleinen Städtchen. Und andererseits bietet sie ein kleines Solo-Abenteuer mit 25 Abschnitten. Und das ist fast schon so eine Lebenspfad-Charaktererschaffung, denn hier steigt man im Verlauf des wirklich sehr, sehr simplen Abenteuers nicht nur auf Stufe 4 auf, man bekommt im Verlauf auch noch entsprechende Ausrüstung. Das ist also jetzt wirklich nur eine ganz kleine Mini-Bonus-PDF, bei der man schon drüber nachdenken kann, auch wenn sie schön produziert ist, ob man da wirklich 5,99 € ausgeben möchte. Aber wenn man sich wirklich tiefgreifend in diese Kampagne hineinarbeiten will, und diese Pathfinder-Dinger sind ja immer viele, 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 viele Spielerarme lang, dann macht man hier nichts falsch. Der zweite Titel meiner kurzen Halbmedienschau ist auch der Start für eine große Kampagne. Ich spreche nämlich über das Heldenwerk 56 für das Schwarze Auge, welches den ziemlich gut passenden Titel Ein Turm im Gewitter trägt. Das ist ein 16-seitiges Kurzabenteuer, eben ein typisches Heldenwerk, wie ich es schon mehrfach im Podcast besprochen habe. Aber dieses Abenteuer ist besonders, denn sein expliziter Zweck ist es, dass neue Gruppen und auch die Spielenden dahinter zusammengeführt werden sollen. Und da frage ich natürlich gleich mal die Ilea, wie führst du denn deine Gruppen zusammen?
Ha, ja, gute Frage. Tatsächlich hatten wir in letzter Zeit diese Herausforderung gar nicht mehr so sehr. Aber der Klassiker ist ja, dass man entweder die Leute beim gleichen Auftraggeber zusammenführt oder sie sich zufällig irgendwo treffen und feststellen, dass sie das gleiche Ziel haben.
Ich bin da auch ziemlich einfallslos. Entweder kennt sich die Gruppe schon oder man trifft sich halt in einer Taverne. Also ich bin eigentlich die ideale Zielgruppe für dieses Heldenwerk. Und der Blogger-Kollege Engor hat immerhin 4 von 6 Punkten gegeben. Also kann das doch eigentlich kein schlechtes Abenteuer sein, oder? Und tatsächlich, ein Turm im Gewitter ist im Prinzip ein richtig nettes kleines Kurzabenteuer für so einen Spieleabend. Die Spielenden sowie 5 Nichtspielercharaktere verstecken sich vor einem Gewitter in einem verlassenen Turm. Irgendwann passieren komische Sachen. Man muss den Turm quasi als Mini-Dungeon nach Hinweisen durchforsten. Und am Ende muss man einen Weg finden, um aus dem ganzen Schlamassel wieder rauszukommen. Das ist jetzt keine epische Geschichte. Zur Gruppenzusammenführung ist das jetzt auch nicht besser oder schlechter als jede andere 0815 Tavernenszene. Aber für einen spaßigen kleinen Spieleabend, gerade wenn die Spielleitung gut darin ist, eine gruselige Atmosphäre zu erzeugen, taugt dieses Heldenwerk allemal. Gerade auch, weil die Aufbereitung des Spielmaterials, also zum Beispiel Bodenpläne oder die Orts- und Figurenbeschreibungen, wirklich gut gelungen sind. Sicherlich, aber das ist ja der typische Heldenwerk-Kritikpunkt, hätte man hier noch ein paar Seiten mehr reinpacken können, um ein noch runderes und leichter zu leitenderes Abenteuer zu haben. Aber Engors 4 von 6 Punkten sind eine absolut passende Bewertung, welcher ich mich anschließen kann. Und falls sich jemand fragt, warum ich so auf den Engo erwähne, der kommt irgendwann mal nächstes Jahr im Podcast. Das ist eine meiner großen Vorfreuden. Und vielleicht hast du noch was Positives?
Ja, ich kann im Endeffekt direkt anschließen an das, was du erzählt hast, weil auch das Szenario, das ich vorstellen möchte, es bleibt rollenspielerisch, ist eines, das super geeignet ist, um Gruppen zusammenzubringen, beziehungsweise um EinsteigerInnen, in diesem Fall die Rollenspiel, die Cthulhu-Rollenspielwelt näher zu bringen. Und zwar geht es um giftige Suppe. Das ist ein Ftagen-Szenario, das eigentlich ursprünglich aus dem Japanischen stammt und das übersetzt worden ist von Bente Bodirattel und von Laura D'Angelo von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft für Ftagen. Und jetzt kann man das eben auch auf der Website von Ftagen als PDF runterladen, ich glaube gratis. Es ist ein relativ ungewöhnliches Szenario. Es nennt sich Escape Room Szenario. Das ist auch ganz stimmig für entweder nur einen Charakter oder bis zu 3, die sich zu Beginn dieses Szenarios plötzlich unverhofft, ohne Einleitung, ohne alles, in einem merkwürdigen Raum wiederfinden und irgendwie versuchen müssen, aus diesem Setup wieder rauszukommen. Und es greift so ein bisschen Cthulhuide Motive auf, aber sehr subtil. Auch die Regelmechaniken sind recht einfach, recht simpel. Das eignet sich also wirklich gut, um Leute da so ein bisschen ranzuführen. Es ist aber auch gut geeignet, zum Beispiel als Möglichkeit in Form von einer Session Zero oder so, einfach Charaktere zusammenzubringen, die sich kennenlernen sollen oder die einen gemeinsamen Gesprächsthema haben sollen, wenn sie sich beim nächsten Mal begegnen. Die haben es einfach so mal dazwischen geschoben, zwischen 2 Kampagnen. Und haben es tatsächlich auch nicht mit Ftagen, sondern mit Delta Green gespielt, was genauso gut geht. Es ist ja auch quasi das gleiche Regelsystem und die Hintergründe variieren auch nur minimal. Das ist auch sehr schnell gespielt, in einem Stündchen ungefähr. Und es hat eben tatsächlich auch so Escape Room-Mechaniken. Es geht ein bisschen um Zeit und so. Das funktioniert in diesem Rollenspiel-Setting nicht ganz so optimal wie in so einem echten Escape Room, weil man natürlich als Spielleitung manchmal Dinge erklären, erzählen muss oder so. Das dauert länger, als wenn man sich einfach im Raum umguckt. Aber ich finde, dass dieser Zeitdruck echt doch mal einiges ausmacht und einen da schon so ein bisschen Adrenalin einschießt, wenn man das spielt. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich kann es empfehlen, gerade wenn man sich mal so ein bisschen, wenn man da ein bisschen reinschnuppern will oder was Nettes für eine Convention sucht.
Ich bin am Ende noch mal harmonisch. Ich habe das tatsächlich auch gelesen. Ich fand es auch gut, auch wenn ich es niemals selber spielen würde. Aber ich habe das gesehen, habe mir gedacht, du oder berühmte Xulu-Spieler wie Carsten Pohl oder Marco Schuck, die würden da die Freude ihres Lebens dran haben. Also ich lag tatsächlich richtig. Und Freude ist vielleicht eine gute Überleitung, denn auch das Pottwichteln macht Freude. Und ihr kennt ja alle das RPGNMO-Pottwichteln. Das habe ich viele Jahre lang mit dem Ingo Greifenklaue zusammen organisiert. Wir haben es ins Leben gerufen nach meiner Idee damals. Und er hat quasi am Anfang die Organisation gemacht, weil er besser vernetzt war. Und leider ist der Ingo zwar von uns gegangen, aber diese Podcast-Tradition, die habe ich weitergeführt. Und deswegen beschenken sich um die Weihnachtszeit herum verschiedene Podcasts, aber auch StreamerInnen jeweils mit zwei Themenvorschlägen. Dieses Jahr gab es 15 Teilnehmende. Einer davon war der Hochleveln-Podcast. Und der hat uns mit zwei Themen beschenkt. Und weil wir natürlich fleißige Bienchen sind, besprechen wir beide. Das eine Thema ist etwas kürzer, das andere etwas länger. Also fangen wir doch einfach mal mit dem etwas kürzeren an. Und wahrscheinlich ist sogar das Vorlesen der Frage länger als unsere Antwort. Denn dieser Podcast hat mit deutlichem Abstand die längsten Fragen gestellt. Ein Spielleiter und 3 bis 4 Spieler bilden eine Rollenspielrunde. 2 Spielleiter und 4 Spieler bilden eine Rollenspielrunde. Ein Spielleiter und ein Spieler bilden eine Rollenspielrunde. Ist das im Pen and Paper alles sinnvoll? Wo liegen Vor- und Nachteile? Und die Frage bezieht sich natürlich auch auf Spielleiterinnen und Spielerinnen. Vielleicht fangen wir ganz simpel an. Welche Größe haben deine Spielrunden und vielleicht was ist aus deiner persönlichen Erfahrung heraus die ideale Größe?
Ich habe tatsächlich, ich glaube, also fast alle diese Konfigurationen schon gespielt. Also 2 SpielleiterInnen, 4 Spielende, glaube ich nicht, aber 2-2. Ich glaube, das kommt total darauf an, was man spielt, weil das alles funktionieren kann. Also gerade zum Beispiel One-on-One, also Spielleitung und SpielerInnen. Das machen der Jurist und ich ständig. Also wir spielen ununterbrochen zu zweit. Das ist eine ganz andere Experience, als wenn du in der Gruppe spielst. Aber das funktioniert hervorragend. Das ist halt dann eher ein Charakter als ein plotzentriertes Spiel. Ich persönlich mag eigentlich so Gruppengrößen, so für klassische Abenteuer, sage ich mal, eigentlich so mit 3 Spielenden oder 4 Spielenden plus oder inklusive Spielleitung am liebsten. Aber es ist, wie gesagt, alles in alle Richtungen möglich. Ich glaube, viel mehr kann ich mir schwer vorstellen. Also ich glaube, ich täte mich schwer, wenn ich mit 7 oder 8 Spielenden irgendwie eine Gruppe leiten müsste. Auf Dauer, für einen One-Shot, wird es vielleicht gehen. Aber ich glaube, da würde ich irgendwann den Überblick verlieren als Spielleitung.
Meine Rollenspielanfänge waren auch 1:1 Sessions. Damals haben Stefan und ich gespielt miteinander. Stefan war immer der Spieler, hat aber 2 Charaktere übernommen. Ich war die Spielleitung. Das hat auch gut funktioniert, gerade auch deshalb, weil ja Stefan und ich beide aus der Tabletop-Brettspielecke kommen. Ihr kennt die Geschichte ja. Und wir ja generell sowieso eher so brettspielig spielen mit Battle Maps und Figuren hin und her positionieren und allem drum und dran. Doch, das hat gut funktioniert. In meiner persönlichen Erfahrung, ich würde jetzt, glaube ich, als allererstes spontan sagen, 3 SpielerInnen und ich als Spielleitung funktioniert super. Vielleicht auch 4. Ich muss aber sagen, es kommt, glaube ich, weniger drauf an, wie groß die Gruppe an sich ist, sondern wie spielfreudig und erzählfreudig die Gruppe ist und was ich als Spielleitung erreichen möchte. Wenn ich jetzt, wie zum Beispiel mit meiner Mädelsgruppe, immer einfach den Plot durchprügeln möchte, weil ich mir jetzt ein Abenteuer für einen Spieleabend ausgedacht habe, oder das ist ja meistens meine Testgruppe, wenn ich irgendwie Abenteuer zum Spielen kriege, und ich will dieses Abenteuer einmal durchtesten, dann bin ich relativ glücklich, wenn es, sagen wir, nur 3 Mädels sind und die auch nicht so ultra kreative Wege finden, damit sie sich so halbwegs an dem Abenteuerplot langhangeln können, damit ich gucken kann, ob das alles passt. Das Größte, was ich glaube ich hatte, waren, jetzt lass mich kurz überlegen, 7 oder 8 SpielerInnen, alles Neulinge. Und das ging auch gut, allerdings konnte ich da tatsächlich, weil die sehr spielfreudig waren, eigentlich meinen Plot vergessen, was ich mir ausgedacht hatte, weil die haben sich ihren eigenen Plot gemacht. Die waren so spielfreudig und ich habe drei Brotkrumen hingeworfen, also wie man das beispielsweise bei Fate-Abenteuern macht oder so. Man wirft drei Brotkrumen hin, wenn ich nicht sage, drei Stichworte und die machen den ganzen Kram alleine. Und du musst eigentlich nichts mehr machen, außer zugucken und ab und zu mal sagen, du würfelst jetzt bitte. Und weil die so quasi in Anführungszeichen selbstständig waren, ging das auch gut. Ich könnte mir vorstellen, auch damit eine Kampagne zu spielen, die allerdings sehr offen wäre, wo ich nicht einen groben Plan mache, dann passiert das, da ist der Hinweis versteckt, dann und dann kommt der Endboss, weil sie ja eh machen, was sie wollen. Aber wie du es gesagt hast, wenn sie jetzt quasi sich strikt an meinen Plot halten müssten und ich müsste so ein bisschen Mikromanagement machen, weil du hast acht Leute beispielsweise, wo du gucken musst, okay, was kann der, was kann der? Der ist vielleicht auch heute mal nicht da und dann musst du irgendwie das ersetzen. Das würde mich wahnsinnig machen.
Ja. Es ist halt auch das Problem, dass dann manchmal einfach auch Leute sehr lange nichts zu tun haben unter Umständen, ne? Also ich denke jetzt, wenn du so ein Investigativszenario hast, zum Beispiel, weiß ich, Private Eye oder Cthulhu oder so, da ist es ja selten so, dass alle Spielenden gleichzeitig zum gleichen Zeugen laufen, um den zu befragen, sondern man teilt sich auf und man macht unterschiedliche Dinge. Und wenn du dann nur eine Spielleitung hast, aber irgendwie sechs Spielende an fünf verschiedenen Orten, dauert es halt sehr lange, bis du alle abgefrühstückt hast. Und dann sitzen Einzelne vielleicht sehr lange rum und sind nicht so beteiligt am Spiel. Da ist dann tatsächlich die Frage, ob es nicht hilfreich ist, wenn man mehrere SpielleiterInnen
Ja.
hat, die verschiedene Leute bespaßen können.
Und was ich dieses Jahr noch mehr gemerkt habe als die letzten paar Jahre, was mich mittlerweile überhaupt nicht mehr anmacht als Spielleitung, sind tatsächlich Kämpfe.
Ja.
Also gerade wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, mit Stefan spielst, der so super taktisch ist und seine Figuren aber auch wirklich taktisch positioniert auf dem Berg und hinterm Busch, sondern einfach nur. Am besten ist auch alles nur noch Nahkämpfer oder alles nur noch Fernkämpfer, die stupide Dinge runterwürfeln, dann ist es für mich super langweilig. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass gerade wenn es größere Gruppen sind, einfach, weiß nicht, zwei Kampfrunden sind und dann fällt von der Höhlendecke durch Zufall der Granitstein runter und er schlägt den Drachen mit 1 Million Lebenspunkte, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Abend sinnlos Dinge runterzuwürfeln.
Ja, das stimmt.
Und das geht vielleicht noch, wenn du jetzt drei, vier Leute hast, dann kannst du immer noch sagen, okay, der kann jetzt dich und dich angreifen und dann, ja, dann können wir überlegen, dass sie sich so eintecken oder dass sie sich in die Schusslinie werfen. Aber wenn du so quasi in Anführungszeichen eine Massenschlacht mit acht Spielenden hast, entweder du hast viele kleine Mitläufer als Gegner, die dann angreifen, dann musst du für jeden verwalten und das ist super anstrengend. Oder du hast den einen Megadrachen, der kann aber nicht gleichzeitig, egal wie viele Klauen der hat und wie viele Mäuler und Schwänze er hat, er kann einfach nicht acht Leute gleichzeitig angreifen.
Ja, stimmt. Nee, das finde ich auch nicht spannend, das stimmt.
Das ist vielleicht mit Battle Maps und Figuren alles noch ein bisschen einfacher, wenn die Leute mitmachen und wirklich taktisch spielen alles. Aber wenn sie halt wirklich nur stupide runterwürfeln und ich habe Leute in meiner Spielgruppe beispielsweise, die jetzt nicht so die Ultra-Taktiker sind, sondern darauf vertrauen, dass ihre Plus-20-Rüstung einfach ausreicht. Dann einfach stehen und sagen, ja, greif mich an, ich bin der Tank, mir ist doch alles egal. Das frustriert mich
Das stimmt.
total.
Also ich finde auch, also Kämpfe ist selten spannend, vor allem bei vielen, vielen Teilnehmenden, ja. Vor allem, wenn du vielleicht dann noch einzelne Leute hast, die überhaupt nicht partizipieren am Kampf, weil die halt, weiß nicht, der Healer sind oder so, oder als Zauberer oder Hexe oder was auch immer halt 5 Runden warten müssen, bis sie wieder was tun können. Das ist halt super fad.
Eben.
Also da würde ich, aber da glaube ich, ist die Gruppengröße weniger das Problem als einfach die Spielmechanik. Da muss man dann. Aber klar, ab einer gewissen Größe ist selbst die beste Spielmechanik schwer umzusetzen.
Ja, natürlich. Und ich glaube, die ideale Gruppengröße ist bei einem Spiel auch oft durch die Oberklasse sozusagen definiert. Also wenn du zum Beispiel nur, sagen wir mal, du hast 20 Klassen, aber es teilt sich auf in Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler. Und Magier, der irgendwelchen Superscheiß machen kann, dann brauchst du nicht mehr als vier verschiedene Leute, weil du dann Doppelungen drin hast und sonst wird's langweilig.
Ja, das stimmt.
Hast du schon mal teilgenommen an so Rollenspielabenteuern mit sehr viel mehr Spielleitung. Also ich weiß, du hast ja dieses eine super gruselige und ich finde es immer noch pervers brutal tatsächlich. Dieses pervers kranke Zacken-Szenario. Aber hast du sonst schon mal irgendwie Erfahrungen damit gehabt?
Tatsächlich beim Pen and Paper nicht so. Bei diesen Minilabs ist es sehr üblich, dass du mehrere SpielleiterInnen hast, die an verschiedenen Punkten des Spiels halt mit interagieren können. Wir haben auf dem Alpengrauen jetzt im November habe ich mitgeholfen, Unter Druck mitzuleiten. Das ist so ein kleines Freeform-Lab, wo man in einem U-Boot sitzt und Dinge passieren. Und das haben die zwei total toll, also Simone und Julia haben das toll ausgearbeitet, auch technisch, sodass die man mit der KI kommunizieren kann und so, und die antwortet einem dann. Das muss aber natürlich jemand machen. Und dadurch sind halt zwei Leute eigentlich die ganze Zeit sehr gebunden, und dann ist es gut, wenn man noch jemanden hat, der als Ansprechpartnerin. Und da hat sich das halt sehr, sehr praktikabel herausgestellt. Sonst, glaube ich, in Pen-and-Paper-Runden kann ich mich nicht erinnern, da mal was gespielt zu haben mit mehreren SpielleiterInnen.
Was ich ziemlich interessant fand, waren zwei verschiedene Konzepte, die ich leider nur gelesen habe, nicht daran teilgenommen, wo ich aber Interesse hätte, das mal zu machen. Und zwar einmal zwei verschiedene Gruppen, die in Anführungszeichen gegeneinander spielen und zwischendurch aber durch Intrigen und alles drum und dran auch mal die SpielerInnen zwischendurch wechseln. Das fand ich ganz spannend. Und das, glaube ich, das geht auch so in die Taktikrichtung, die mir gefallen würde. Das war so ein Warhammer, ich glaube, Only War ist halt dieses, wo du diese kleinen Infanteriemenschen nur spielst. So ein Warhammer-Rollenspiel-Abenteuer, wo du verschiedene quasi Einsatzgruppen hattest. Es waren, glaube ich, drei oder vier Stück, die verschiedene auch Ziele erreichen mussten. Und wo dann zwischendurch dann geguckt wurde, okay, können wir jetzt überhaupt schon unseren Panzerangriff starten? Weil hat schon der Infanterietrupp den Damm gesprengt oder nicht? Oder kann ich jetzt mein Luftwaffenteam, meine Luftwaffenspielgruppe endlich einsetzen? Weil jetzt die Panzergruppe, weil der Damm gesprengt ist, jetzt schon die Radarstellung ausgeschaltet hat, wo also quasi der Erfolg der einen Gruppe das Erleben der anderen oder das Abenteuer der anderen beeinflusst hat, stelle ich mir natürlich blöd vor, wenn jetzt eine Gruppe total inkompetent ist und ich meine, es ist Warhammer und du spielst diese Gardisten und du bist nach 2 Minuten tot. Super frustrierend. Aber wenn es alles ineinander greift, dass du wirklich quasi in Anführungszeichen eine militärische Operation hast, das muss schon cool sein. Das muss schon ein richtig cooler Spieleabend oder Spielewochenende sein.
Das stimmt, ja, das kann ich mir auch spannend vorstellen.
Also, das wäre eigentlich cool, wenn es auch so auf Conventions öfters angeboten werden würde, weil da bietet es sich ja an, weil du da eh viele verschiedene SpielerInnen hast, du hast viele Spielleitungen. Ich glaube, auf dem Dreieckcon, wo ich dieses Jahr leider nicht sein konnte, gab es das sogar. Wie
Weil ich auch nicht da war, weiß ich es auch nicht.
bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe, glaube ich, beim Dreieckcon, bei der Rundenauswahl, als ich noch gesund war und mir Runden aussuchen konnte, bevor ich krank wurde, glaube ich, gab es das sogar zur Auswahl. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber egal. Also das wäre was. Ich glaube, es würde mich als Spielleitung stressen und als Spieler, wenn ich weiß, die anderen sind alle unfähig, aber so prinzipiell ist es eine coole Sache. Und ich meine, du als Autorin weißt es ja auch. Es ist sehr oft spannender, wenn du einen Roman schreibst mit drei Figuren, die ihre eigenen Abenteuer erleben, die irgendwann zusammenlaufen, als wenn du nur aus einer einzigen Sicht das Abenteuer schreibst.
Ja, das stimmt.
Ja, ich hoffe doch, der Podcast ist zufrieden. Und dann kommen wir mal zu dem anderen Thema. Und das passt so wunderschön zu dir, weil du hast ja, wie gesagt, so einen gewissen Beruf als Brotjob, wo du auch eine echte Doktorin bist. Und deswegen Bösewichte und Antagonisten. Tun sie Böses, weil sie einfach böse sind, oder haben sie eine eigene Agenda und sind in ihrer Vorstellung die Guten? Klammer auf. Die Frage lässt sich auf Rollenspielabenteuer beziehen, aber man könnte es natürlich auch auf Romane beziehen oder gegebenenfalls einen spezifischen Bösewicht wie Skeletor oder den Joker analysieren. Tja, sind böse Menschen oder böse Monster immer böse oder nicht?
Das Problem ist schon, dass ich schon mit dem Begriff böse und gut immer so ein bisschen meine Probleme habe, weil das sind ja moralische Zuschreibungen und keine psychologischen, ne? Was böse oder gut ist, entscheidet ja immer irgendwie die Gesellschaft, die Kultur, das Setup, in dem man sich bewegt. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die wir sehr universell als böse empfinden. Und das ist, glaube ich, geschichts- und kulturübergreifend immer und überall so. Und um die geht's ja, ne? Es geht ja um Leute, die einfach alle Grenzen des Menschlichen oder des moralisch Vertretbaren irgendwie überschreiten, wenn wir von Bösewichten, vor allem von den Klischeehaften sprechen. Und es gibt ja beides. Es gibt ja sowohl wirklich diese Bösewichte, die einfach böse sind, weil sie so sind, also ohne dass sie jetzt wirklich, dass man wirklich weiß, warum oder weswegen. Also die ganzen alten Batman-Schurken sind ja so, ne? Die fallen halt irgendwie in den Topf von Chemikalien und dann sind sie verrückt und böse. Also, das habe ich jetzt sehr runtergebrochen. Aber im Vergleich zu Personen, AntagonistInnen, die eine Entwicklung haben, wo man irgendwie nachvollziehen kann, warum die so geworden sind, sind es ja doch sehr unterschiedliche Kategorien, finde ich.
Ich habe mal so in den einschlägigen Rollenspiel vor nachgeguckt, was da so die Meinung ist, und ich habe eine sehr interessante Auflistung gefunden, was es alles für verschiedene Arten von Böse gibt. Nämlich, ich lese mal vor, das sind glaube ich 8 Stück oder so. Einmal nicht böse, aber der Gegenspieler oder die Gegenspieler der Spielgruppe, beispielsweise man streitet sich um eine begrenzte Ressource, es ist halt nicht genug für alle da. Es ist in Anführungszeichen ein sportlicher Wettstreit, vielleicht mit unsportlichen Mitteln. Dann als zweites nicht böser. Der Bösewicht ist nicht böse, tut nicht direkt böse Dinge, aber es hat böse Auswirkungen. Beispielsweise der Nachbarkönig hat ein revolutionäres Bewässerungssystem eingeführt, damit das eigene Volk vorm Verhungern gerettet ist. Aber jetzt ist der Regengott sauer. Und drittens, nicht böse, aber wissentlich Böses für einen guten Zweck tun. Also wie die gleiche Situation mit diesem Wasser. Aber jetzt wurde das Wasser direkt vom Nachbarn angezapft. Oder ich klaue jetzt was, damit mein Kind was zu essen hat. Aber der arme Ladenbesitzer kriegt kein Geld dafür. Nicht böse, aber unwissentlich Böses für einen guten Zweck. Wieder gleiche Situation, aber jetzt wurde per unterirdischer Bohrung ein neues Reservoir angezapft. Es stellt sich aber heraus, das hat den Fluss vom Nachbarreich gespeist. Dann tatsächlich böse, tut Böses, aber für einen guten Zweck, etwa ein wohlmeinender Diktator, der das Reich zu seinem Glück zwingt. Tatsächlich böse, tut Böses aus allgemein nicht bösen Gründen, zum Beispiel Schutz der Familie, Schutz der Ehre etc. Tatsächlich böse, tut Böses aus allgemein bösen Gründen. So persönliche Bereicherung, Neid, Missgunst, Hass, den üblichen Kram. Kosmisches Böse in Reinkultur. Nicht mit menschlichem Geist nachvollziehbar. Böse um des Bösen willen. Das ist genau dein Ding mit Zulu und den ganzen Kram. Also es gibt verschiedene Arten von Boshaftigkeit. Man ist nicht immer der Böse, nur man böse Dinge tut. Wie ist es denn jetzt, ohne dass du jetzt konkrete Sachen sagst, in deinem Berufsleben? Du hast viele böse Menschen bereits psychisch untersucht. Wahrscheinlich hat nicht jeder gedacht, er ist der Böse. Warum ist das so?
Ich merke echt, wie schwer es mir fällt, überhaupt mit diesem Begriff Böse in diesem Kontext umzugehen, weil das ist so eine Zuschreibung von außen, die gar nicht so viel aussagt. Ich finde, dass diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, sehr, sehr gut dazu passen, weil das ja deutlich wird, es geht eigentlich nicht darum, das geht um die Frage, was ist denn dann böse? Einfach irgendwas, was mich in dem Moment stört, was der Agenda der HeldInnen, sage ich jetzt mal, in so einer Geschichte entgegenwirkt auf die eine oder andere Weise. Oder geht es wirklich darum, dass einfach was Schädliches für Menschen getan wird? Und wenn ich jetzt so an an die Bandbreite an Menschen denke, mit denen ich so zu tun habe in meinem Job, da ist sehr viel dabei. Das sind Menschen, die tun schreckliche Dinge und tun das, weil sie psychisch so krank sind, dass sie gar nicht wissen, was sie tun. Oder die glauben, das wäre notwendig. Also die glauben, sie sind, keine Ahnung, Gott, Jesus, der Teufel, was auch immer und müssen bestimmte Dinge tun. Die würde ich nicht böse nennen, weil die tun das ja nicht intentional, die tun das nicht mit Absicht. Aber es gibt aber natürlich auch Leute, die einfach sadistisch motiviert Dinge tun und Leute gerne verletzen oder denen einfach auch egal ist, was sie anderen antun. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Aber im Endeffekt ich glaube, die meisten würden nicht von sich sagen, dass sie böse sind. Also die meisten von denen mit denen ich zu tun habe.
Du spielst ja nun eine breitere Bandbreite an Rollenspielen als ich. Wie ist es denn, wenn man selber jemand Böses spielen möchte? Kann man das überhaupt oder ist man beispielsweise schon eingeschränkt, weil man immer noch einen inneren Wertekompass hat? Also, ich habe das ja schon mal gesagt, irgendjemanden mal einen Apfel klauen oder so ginge für mich völlig klar oder selbst beim Strategiespielen ein harmloses Königreich überfallen, weil ich mir jetzt diese Ressourcen haben, ginge für mich klar. Aber Dinge, die ich jetzt für ultimativ böse halte, weiß ich nicht, ein Genozid oder selbst nur, ich spiele einen Satanisten oder sowas, das sind so Sachen, die könnte ich nicht mit meinem inneren Wertekompass vereinbaren. Wie ist es bei dir, die Darstellung vom Bösen?
Ich glaube, ich kann mich da ganz gut davon abgrenzen, weil das für mich wirklich so zwei verschiedene Dinge sind, ob was in der Realität passiert oder ob ich das spiele. Ich glaube, ich kann sehr viel spielen. Ich kann auch sehr, sehr böse Menschen spielen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch Charaktere, die wirklich ganz grässlich sind. Und gerade jetzt Vampire Life zum Beispiel, sagt der Jurist immer so schön, mit keinem dieser Charaktere würdest du gerne Zeit verbringen wollen, weil die eigentlich immer Arschlöcher sind. Auf die eine oder andere Weise, manche mehr, manche weniger. Und das funktioniert gut, wenn man sich davon einfach so ein bisschen abgrenzen kann. Es gibt aber auch da Grenzen. Ich würde bestimmte Dinge einfach nicht spielen, weil ich das nicht wollen würde. Also ich würde jetzt gerade im Live, wo man ja noch viel stärker körperlich und persönlich involviert ist, keine Person spielen, die irgendwelche rassistischen oder ähnlichen Motive hat. Das würde ich nicht machen wollen. Aber ich habe auch in DSA zum Beispiel auch schon Leute gespielt, die in Südaventurien irgendwie Geld mit Sklavenhandel verdienen. Also so ist es nun auch nicht. Ich glaube, man muss da einfach sehr gut für sich reflektieren, warum mache ich das? Wo sind meine Grenzen? Wo sind die Grenzen meiner Mitspielenden? Und ich kann mich da schon reinfallen lassen in solche Charaktere. Und das, glaube ich, stört auch meinen inneren Wertekodex nicht. Der bleibt so, wie er ist. Und manchmal kann das ja auch ganz befreiend sein, mal jemanden zu spielen, der einfach die Sau rauslässt. Also jetzt nicht im Sinne von wirklich sadistischen oder gewalttätigen Dingen, aber ich habe fürs Vampire Life zum Beispiel ein nicht-binäre Ruja und Day ist einfach totale Krawallnudel und ich wäre einfach gern manchmal so krawallig. Das ist sehr angenehm. Also ich glaube, man kann manchmal auch einfach so ein bisschen das vielleicht als Coping nutzen an manchen Stellen.
Bevor ich dich gleich fragen werde, ob man denn überhaupt für eine gute Geschichte Böse braucht, gut gegen Böse braucht, interessiert mich nochmal aus einer anderen Perspektive, dieses Gut gegen Böse und wie es ist, Böse zu spielen. Und deswegen, ich glaube, alle wissen ja, Wrestling finde ich total toll und da geht es ja immer gut gegen Böse. Deswegen habe ich einfach mal ein kurzes Interview mit einem bösen Charakter geführt. Schauen wir doch einfach mal, wie der das empfindet, böse zu sein. Weil eigentlich ist er ja ganz lieb. Interview. Wir sprechen in dieser Episode ja über Bösewichte. Und was passt da besser, als den fiesesten Typen im deutschen Wrestling zu einem kurzen Interview zu bitten? Ein Bösewicht, in der Fachsprache auch Heel genannt, der so böse ist, dass seine eigene Liga ihn aus Angst entmachtet hat, obwohl er ja ihr Chef ist. Also ihr merkt, er ist der perfekte Experte und deswegen, hallo Christian, wer bist du denn? Und geht es dir eigentlich wieder gut, nachdem du am Wochenende in einem fantastischen Kampf ja richtig verprügelt worden bist?
Ja, vielen Dank erstmal für die Blumen. Du merkst schon, das ist ungewöhnlich, aber ich kann das Kompliment böser Diktator durchaus annehmen als Heel. Und ja, mir geht's wieder gut. Ein paar Finger waren zwar durch, aber die sind jetzt auch schon wieder halbwegs angewachsen. Die Beule am Kopf ist auf dem Rückzug und wird wieder.
Wir packen den Kampf natürlich in die Shownotes, damit die HörerInnen das auch immer angucken können, was du da geleistet hast. Aber fangen wir mal mit der Grundlage an. Was ist ein Heel eigentlich?
Also ein Heel ist im Wrestling-Jargon der Bösewicht. Gegenüber dem Babyface, der Gute ist. Das Ganze kommt, so besagt es jedenfalls die Legende aus der Frühzeit des Wrestlings, wo Wrestling noch auf Märkten und so passiert ist. Also Heel heißt er übersetzt Ferse, während der Face, der Gute, Gesicht heißt oder Babyface, also rasiertes, glattes Gesicht. Und genau darum geht's eigentlich. Der Bösewicht, der dem Publikum oder der Kamera in dem Fall den Rücken zukehrt oder in dem Fall eben die Fersen. Und der Gute, der Face, der das Gesicht zeigt und immer zum Publikum hinspielt, zum Publikum agiert und mit dem Publikum agiert und für das Publikum kämpft. So, und das ist so die Erklärung im Wrestling, warum Heel und Face böse und gut heißt.
Und nun wissen wir ja alle, dass du eigentlich ein cooler Typ bist und die Rolle des bösen und entmachteten Ligachefs schauspielerst du nur. Aber du bist ja in der Realität wirklich der Ligachef und ich kann mir vorstellen, dass man in dieser Position die freie Auswahl hat, welche Rolle man übernimmt. Warum hast du dich denn für die Rolle des Bösewichts entschieden? Weil es ist ja doch eigentlich ein menschliches Bedürfnis, dass man der Gute ist, weil einem dann alle zujubeln und lieben.
Also, naja, man kann ja nun nicht schauspielern, was nicht auch irgendwie in einem drin steckt. Wenn ich mal schlechte Laune habe, kann ich auch schon durchaus zur Sau werden, so ist es nicht. Aber ja, ich habe als Promoter der Liga eine gewisse kreative Kontrolle über das, was ich darstellen will und was ich machen will. Und ich hatte ja eine längere Pause im Jahr 2023 bis Anfang 2024 und war ja vorher noch in der Personifizierung als Miles Grit. Eigentlich immer absolut Babyface, klassisches Babyface. Und war aber auch schon da der Chef. Und naja, ein Vince McMahon hat es vorgemacht. Der hat ja den Heel-Boss erfunden. Und es kann sich einfach jeder damit identifizieren. Jeder hat schon mal einen Chef gehabt oder hat aktuell einen Chef, den er absolut nicht ausstehen kann und von dem er einfach mal gerne sehen würde, wie er auf die Fresse kriegt. Ja, das greife ich einfach genauso auf. Ich gebe dem bösen Boss, der seine Macht ausnutzt, um unliebsame Entscheidungen zu seinem eigenen Vorteil zu treffen und versuche die Story halt immer so aufzubauen, dass es eben genau darum geht, dass ich die Regeln beuge und meine Macht missbrauche, so lange, bis die Leute wirklich wollen, dass ich richtig die Hucke voll krieg. Was dann am Ende der Story-Arcs meistens genau so auch der Fall ist.
Nun sind wir ja ein Rollenspiel-Podcast und bei uns geht's genauso wie beim Wrestling darum, dass man Geschichten erzählt. Und beim Rollenspiel ist die kürzeste Erzählform der One-Shot, also ein kurzes Abenteuer, in das die Spielenden hineingeworfen werden. Und nichts anderes ist ja so ein Wrestling-Match, denn nehmen wir mal an, die Leute wissen überhaupt nicht, worum es jetzt geht in dieser Geschichte und wer gegen wen kämpft. Wie schaffst du es denn in kürzester Zeit zu etablieren, wer im Ring der Gute und wer der Böse ist?
Ja, das ist eben die Kunst beim Wrestling. Also am Anfang eines jeden Kampfes steht ja klassisch, also es gibt ja die Ringpsychologie, die Seven Steps of Wrestling, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, wie das genau läuft, aber es gibt so einen Ablauf, der eigentlich meistens bei Kämpfen passiert und da gibt es den sogenannten Establisher, die Etablierung der Charaktere. Da muss man immer davon ausgehen, dass eben die Leute die Charaktere noch nicht kennen und dementsprechend bevor man überhaupt irgendwelche Moves zeigt, irgendwie sich wirklich bekämpft, muss man in jedem Kampf immer erstmal darstellen, okay, das ist der Typ, den ihr cool finden sollt und das ist die miese Sau, die ihr schön ausbuhen sollt. Das lässt sich über verschiedene Techniken im Wrestling erreichen. Also schon ab dem Moment, wo man durch den Vorhang kommt und seinen Entrance macht, muss man ja die Geschichte erzählen. Es gibt immer die alte Regel, man erzählt durch seine Gestik und seine Körperlichkeit eine Geschichte und die erzählt man von dem Moment, wo man durch den Vorhang tritt, bis zu dem Moment, wo man wieder hinter den Vorhang tritt in den Backstage. Und da gibt es reichlich Möglichkeiten von Haare ziehen über einfach nur das Publikum beleidigen oder von vornherein erstmal zeigen, dass man keine Lust auf den Kampf hat. Bevor man überhaupt anfängt, wieder aus dem Ring rausgehen oder gleich davonlaufen, das wäre dann der sogenannte Chicken Shit Heel. Es gibt da eine ganze Palette von erzählerischen Möglichkeiten, die das Publikum, wenn sie schon öfter Wrestling gesehen haben, auch kennt und dementsprechend darauf reagieren. Und die Restlichen verstehen es auch, da ja jetzt, sagen wir mal, Wrestling in seiner Erzählform jetzt nicht das Komplizierteste ist, was man literarisch auf die Beine stellen kann.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wirklich epische Geschichten werden ja über große Zeiträume hinweg aufgebaut. Wie etabliert man sich denn langfristig als Heel? Also sicherlich darüber, dass man im Ring richtig fies ist, aber welche Möglichkeiten gibt es noch? Wie macht ihr das vielleicht bei eurer Ivy Liga, dass die Leute über Jahre hinweg wissen, aha, der ist böse, der ist gut?
Ja, das ist sehr tricky. Vor allem im europäischen Independent Wrestling ist das wirklich schwierig, Einfach deswegen, weil wir ja jetzt keine Weekly-Shows haben, wie die WWE zum Beispiel, die einfach ihre wöchentlichen Ausstrahlungen hauptsächlich benutzt, um Storylines aufzubauen und Charaktere aufzubauen. Wir müssen es innerhalb von einem Showintervall schaffen. Mittlerweile sind wir ja so bei mindestens alle 2 Monate eine Show. Im kommenden Jahr wird es noch mehr werden. Und da müssen wir es eben über Promos, über Social Media, was gerade für Wrestling eine sehr dankbare Nummer ist, dass man sich da auch ein bisschen beackern kann und die Storys weiterschreiben kann. Also im Endeffekt hat man eigentlich komplett als Gimmick, dass man im Wrestling ist, ein Zweitleben, das man am besten immer bespielen sollte und wo man immer ein bisschen versucht, sein eigenes Narrativ weiterzubringen. Das heißt bei mir zum Beispiel, dass ich auch mal gerne, wenn ich irgendwie sehe, mein künftiger Kontrahent hat irgendwas gepostet, dass ich da irgendwas Fieses drunter kommentiere. Momentan habe ich ja eine Story, in der ich mit einem eigentlich guten Jungen, nämlich dem Kevin Kaden, sogar der Tag Team Champion bin, wobei wir uns eigentlich überhaupt nicht leiden können. Und sowas lässt sich natürlich sehr, sehr gut auch online auf Instagram etc. spielen, dass wir uns da ständig behaken und ständig nur auf die Nüsse gehen. Und dann eben bei den Shows trotzdem irgendwie als Team zusammenkämpfen müssen. Also mittlerweile, wir müssen, um die Frage so in Kneppe zu beantworten, wir müssen einfach alle Kanäle, die wir haben, immer ausspielen und immer gucken, dass die Leute in die Charaktere das Interesse nicht verlieren und die Story auch verstehen.
Dann danke ich dir, dass du kurz Zeit für mich hattest und drücke dir natürlich die Daumen, dass du es schaffst, den lieben Kaiden auf die böse Seite zu ziehen.
Ja, nicht, dass er nicht noch mich auf die andere Seite zieht, auf die Schnauzerseite, das wäre nix.
Das kann doch niemand wollen, dass die Bösen gut werden.
Wirklich.
Gut, und dann kommen wir zurück zu der Frage, braucht man denn eigentlich für eine gute Geschichte dieses Gut gegen Böse?
Ich glaube, du brauchst halt irgendeine Form von Konflikt, wobei der Konflikt eben ja jetzt nicht unbedingt heißt, muss gut gegen böse. Gibt ja auch genug so cozy Crime oder cozy Fantasy, wo es jetzt nicht darum geht, dass man gegen irgendwelche SchwarzmagierInnen oder andere kosmische Schrecken ankämpfen muss, sondern da geht es dann einfach um ganz kleine, vergleichsweise harmlose Dinge. Und auch das kann gut funktionieren. Und manchmal ist halt das Böse in Anführungszeichen auch das, was in den Charakteren selbst drinsteckt, deren Konflikt, deren innere Konflikte, deren Probleme mit sich selbst, mit ihrer Umwelt und so weiter, dann braucht es vielleicht gar nicht unbedingt einen richtigen Bösewicht als Antagonisten. Also in meinen Büchern ist mir aufgefallen, gibt es das gar nicht so oft. Also es gibt oft nicht diese eine Figur, also diesen einen Gegenspieler oder Gegenspielerin, sondern das sind oft verschiedene Personen, die vielleicht, die ihre eigenen, die unterschiedliche Ziele haben und manchmal auch die gleichen schlechten oder guten Ziele oder so verfolgen und daraus ergibt sich irgendwie der Konflikt. Ich glaube, man muss nicht immer diese große Schwarz-Weiß-Sache zwischen Gut und Böse aufmachen. Aber wobei ich glaube, es kommt so ein bisschen zurück. Weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Ich habe das Gefühl, dass so in den 90ern und so als und dann auch in den 2000ern, als so Völkerfantasy und Herr der Ringe und so mit den Filmen auch wieder groß wurde, es war so eine Zeit, wo man noch das sehr gefeiert hat, dieses epische Gut gegen Böse. Und dann kam aber so ein bisschen so ein Backlash. Und die Leute hatten mehr Lust auf graue Charaktere, auf Figuren, die so ein bisschen eher Anti-HeldInnen sind und hatten nicht mehr so Lust auf dieses Schwarz-Weiß. Es ging mir auch so. Und jetzt habe ich das Gefühl, wo die ganze Welt so grau ist, gerade sich so anfühlt, haben die Leute wieder mehr Bedürfnis nach Klarheit. Also nach Gut und Böse und nach irgendwie einer gewissen Ordnung, sage ich jetzt mal, zumindest in dem, was sie konsumieren.
Um nochmal auf das Spielen von Böse zurückzukommen. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, dass Böse immer so ein recht unscharfer Begriff ist und Dinge, die, sagen wir, vielleicht du als böse begreifst. Ich denke, naja, so böse ist es nicht. Oder vielleicht umgekehrt. Wie ist es denn vom Spielen von Charakteren, die, sagen wir mal, so als Common Sense als böse gelten? Sagen wir jetzt mal, was im Weltkriegskosmos oder so, wo du weißt, es ist auf jeden Fall böse, da gibt es einfach kein Grau.
Keine Ahnung, könnte ich jetzt, bin ich glaube ich auch nicht so affin, weil ich solche Rollen bisher wenig gespielt habe, also wirklich so historische. Rollen. Da bist du wahrscheinlich eher gefragt mit den Cosims.
Ich habe für mich tatsächlich gemerkt, um bei den Cosims als erstes zu bleiben, theoretisch habe ich nicht so große Probleme damit, auf einer, sagen wir, auf einer globalstrategischen Ebene auch das Dritte Reich zu spielen. Das ist eine Sache, wo ich mich genug von abgrenzen kann. Ich glaube, je kleinteiliger es wird, umso problematischer ist es. Also selbst wenn da steht, sagen wir mal, erste Armee, zweite Armee, dritte Armee, die da hin und her verschieben und dann erste, zweite, dritte Division und dann erste, zweite, dritte Brigade. Wenn du so kleinteilig bist, dass du zu einzelnen Squads kommst, wo du weißt, keine Ahnung, diese eine SS-Division hat die und die böse Sache gemacht, dann ist es für mich too much und ich kann es nicht spielen. Auch wenn es nur ein scheiß Pappplättchen ist, denke ich, nein, ich möchte nicht dieses scheiß Pappplättchen jetzt haben, wo, keine Ahnung, erste SS-Division draufsteht. Das ist mir viel zu nah dran. Aber, und das habe ich tatsächlich jetzt in Vorbereitung für den Podcast gespielt, bei Battlefield 5, was war ja der große Aufreger, dass es das erste Mal eine deutsche Kampagne gab. Also Kampagne ist übertrieben, es ist eine Mission von 90 Minuten vielleicht. Aber aus der Sicht von einem Deutschen quasi eine Battlefield-Mission gespielt. Und ich fand tatsächlich, das war so gut kontextualisiert und du warst zwar irgendwie ein deutscher Offizier, aber es war so gut kontextualisiert, wie scheiße das Dritte Reich alles war und zu was das alles geführt hat. Ich spiele zwar einen Bösen, ich kämpfe für die böse Seite, aber es ist okay, dass ich das jetzt spiele und es bereichert mein Geschichtswissen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist eine Erfahrung, die okay ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil ja auch vorhin irgendwie diese Frage aufkam, glauben sozusagen die bösen TM, dass sie eigentlich was Gutes tun? Also ich finde die, wiederum so diese Einteilung gut und böse ein bisschen zu krass in dem Fall, aber was natürlich, was ich schon sehr oft erlebe, jetzt zumindest in meinem Alltagsjob, und das ist auch was, was Menschen einfach tun, ist, dass man sich Legitimationsstrategien überlegt. Und es gibt einfach einen gewissen Menschenschlag, der ist sehr gut darin, sehr schreckliche Dinge vor sich irgendwie schön zu reden oder sich irgendwie zu rechtfertigen, durch welche Gründe auch immer. Und das ist, glaube ich, viel, viel wahrscheinlicher, als dass man so eine komplett unterschiedliche, also auch in der Literatur oder im Rollenspiel oder so, dass man so komplett unterschiedliche Ansichten davon hat, was gut und böse ist, sondern eher, was bin ich bereit sozusagen zu tun oder was kann ich mir noch schönreden? Und ab welchem Zeitpunkt ist für mich einfach eine rote Linie erreicht. Ich fand das ganz interessant bei DSA zum Beispiel. Da gab es auch immer mal wieder so einen Wechsel aus Bösewichtfiguren sozusagen. Da waren ja seit der Bobberath-Kampagne, die ja auch schon 100 Jahre alt ist, gefühlt, die sogenannten Heptarchen immer so die Hauptbösewichte, also so Personen, die sich mit Dämonen eingelassen haben und die besonders gefährlich waren. Und die waren zum Großteil auch eher so Batman-Bösewichte, aber nicht alle. Und ich fand eigentlich die, bei denen du weißt, warum die so geworden sind, fand ich immer viel spannender als die, die halt einfach so waren, weil ist so. Und gleichzeitig hast du bei DSA auch immer diese Herausforderung, dass es eine ganz, ganz klare Einteilung gibt, von der Lore her eine ganz klare Einteilung gibt. Die Götter sind gut, die Dämonen sind böse. Das ist simpel und das würde auch niemand dort hinterfragen. Also du kannst keinen Dämonenpaktierer spielen, der eigentlich einer von den Guten ist. Also in einem gewissen Rahmen vielleicht, aber das kommt an Grenzen ab irgendeinem Punkt. Und das ist einerseits, glaube ich, gut, weil das ja einen Kompass vorgibt irgendwie. Und DSA war ja immer als ein Setting konzipiert, wo du HeldInnen spielst. Also im eigentlichen Sinne keine Anti-HeldInnen, sondern wirklich HeldInnen. Und gleichzeitig merkt man aber jetzt gerade, wo es ein bisschen so ein Settingwechsel gibt bei DSA und sich die Lore ein bisschen verändert, dass die an diesem System auch so ein bisschen kratzen und das nicht mehr ganz so schwarz-weiß haben wollen. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich fand es ein bisschen, also für mich hat es nicht mehr gepasst so richtig. Ich habe das Gefühl gehabt, das war immer was DSA ausgezeichnet hat, ob man es mochte oder nicht mochte. Aber jetzt ist es irgendwie anders. Das ist weird.
Du bist ja bekanntermaßen so ein Fan von True Crime und ich von Comics. Was fasziniert uns denn eigentlich generell so an dem bösen TM? Also warum feiern wir den Joker und Harley Quinn, obwohl die ja offensichtlich Bösewichte sind? Warum hören sich Millionen Menschen an wie im goldenen Handschuh dieser komische Typ da die Frauen zerschnetzelt hat und gucken sich diesen sehr unsäglichen Film an.
Ich glaube, das war einer der wenigsten Filme, glaube ich, überhaupt in meinem Leben, die ich ausgeschaltet habe. Tatsächlich.
Ich habe nicht mal angeschaltet, der Trailer schon gereicht und ich wusste, ich will es nicht sehen.
Ich habe den nicht zu Ende geguckt.
Oder auch mit der Saw-Reihe oder so. Mhm. Da ist ja der Jigsaw heißt der, ne? Der Jigsaw, der Hauptdarsteller und der Held in Anführungszeichen und nicht die armen Opfer, oder? Die haben irgendwie Dreck am Stecken, so wie ich das gelesen habe, weil ich bin ja kein Horrorfan, aber
Saw-Film gesehen.
Irgendwie ist ja trotzdem der Serienmörder oder der Kettensägenmörder ist immer der Held und der uns fasziniert, obwohl er der absolute Bösewicht ist oder der Joker oder keine Ahnung wer und nicht die Opfer. Woher kommt das?
Es hat verschiedene Gründe, glaube ich. Also zum einen ist es so, dass alles, was so mit Sex und Crime zu tun hat, Gewalt, Sex und Crime, halt spannend ist. Also es ist ein Spannungsträger. Es erhöht die Stakes, wie man so sagt, ne? Also die Fallhöhe für die Charaktere. Es wird gefährlich, bedrohlich. Egal, ob das jetzt echte Personen sind oder ob das in der Fiktionalität passiert, das ist spannend. Und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen sich auch dafür interessieren, für die Psychologie dahinter. Und die wollen halt wissen, wie tickt denn jemand, der so ganz anders ist als ich. Weil ich bin, also die meisten Menschen sehen sich wahrscheinlich so, ich bin so ein braver Bürger, ja, ich wohne hier in meinem Häuschen und ich gehe jeden Tag in die Arbeit und ich gehe nicht mal bei Rot über die Ampel, so. Wie tickt denn einer, der so krass gegen die Regeln verstößt und der solche Dinge tut, die ich mir im Leben nie vorstellen könnte? Das ist, glaube ich, auch eine Motivation für viele. Und was ich auch häufiger schon gelesen habe, dass es auch Leute gibt, die das so ein bisschen nutzen aus der Überzeugung, dass sie sich dann vielleicht selber schützen können. Also gerade wenn es um True Crime geht, beim Joker wird es nicht funktionieren, aber bei True Crime, dass man einfach Wissen sammelt über TäterInnen und über Opfer von Kriminalität in der Hoffnung, dass man dann selber nicht zum Opfer wird. Das ist, glaube ich, ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Es kann auch ins Gegenteil umschlagen, glaube ich, dass man am Ende mehr Angst hat als vorher. Aber das wird auch so diskutiert als mögliches Motiv. Würde ich auch unterschreiben. Also, dass es möglich sein könnte.
Dann bleiben wir als letztes nochmal beim Rollenspielthema. Wie spiele ich denn in Anführungszeichen gut oder korrekt einen bösen Charakter?
Ich glaube, dass ich tatsächlich, also ich finde diese Unterteilung, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin wie so eine Schallplatte, gut und böse eigentlich so ein bisschen plakativ. Ich glaube, die funktionieren alle genauso. Die Psychologie des Menschen ist immer die gleiche. Ob das jetzt ein Mensch ist, der sich selbst als böse oder als gut definiert oder von anderen so definiert wird, macht gar nicht so viele Unterschiede. Was es gibt in der Psychologie tatsächlich, ist ein Set an Persönlichkeitseigenschaften. Das nennt sich ganz dramatisch die dunkle Tetrade der Persönlichkeit. Das sind so diese vier Facetten: Narzissmus, also Ich-Bezogenheit, Psychopathie, also so kaltherzig, empathielos und impulsiv, Machiavellismus, so manipulativ und auf den eigenen Vorteil bedacht, und Sadismus, also sich an Schmerzen anderer irgendwie erfreuen. Und ich glaube, mit diesen vier Eigenschaftskonzepten kann man ganz passable Bösewichte zusammenbauen, die sehr universell von sehr vielen Menschen als böse in Anführungszeichen angenommen werden würden. Und die korrelieren untereinander natürlich auch hoch. Also die sind auch nicht so ganz trennscharf voneinander. Und was ja natürlich auch interessant ist, ist ja oft die Frage, diese Leute, die solche Eigenschaften haben, die müssen nicht zwingend irgendwo in Gefängnissen sitzen. Ne? Die müssen nicht unbedingt straffällig werden. Manchmal werden sie auch Berater des US-Präsidenten oder US-Präsident. Oder das ist so ein ganz banales Beispiel. Hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Also das sind auch Eigenschaften, die einem Leben unter manchen Umständen weiterbringen können. Wenn du Ellbogen hast, wenn du in den richtigen Situationen dann empathielos und einfach egomäßig agieren kannst, bringt dich das manchmal auch vorwärts. Das heißt, die Frage, ob das am Ende jetzt quasi der Bösewicht ist oder der Banker oder der Banker als Bösewicht, das ist manchmal nicht so unterschiedlich von der Persönlichkeitsstruktur her. Vielleicht ist dann eher entscheidend, wo jemand aufgewachsen ist.
Dann hoffe ich erstens, dass der uns beschenkende Podcast zufrieden ist mit unseren Antworten. Und dann hoffe ich, dass ihr alle nicht böse seid, sondern lieb und uns deswegen...
Vor allem, weil jetzt bald Weihnachten ist. Also sonst gibt es keine Geschenke, wenn man nicht lieb ist.
Genau, und uns deswegen 5 Sterne bei iTunes und Spotify etc. gibt. Wir sind wieder bei Spotify nämlich 0,1 abgesackt, nachdem ich in der letzten Folge wieder einen Witz über das Puzzeln gemacht habe.
Die lässt es aber auch nicht.
Aber offensichtlich haben wir aber auch die Puzzle-Community nicht vergrault, sondern sie hören weiter zu, um immer, wenn ich irgendwas Negatives über Puzzeln sage, dann wieder geht's 0,1 Sterne runter. Okay, als allerletztes, um vielleicht positiv rauszugehen in das neue Jahr, denn wir wünschen euch natürlich wieder ein schönes Jahr. Ich habe 2 Glückskekse mitgebracht, die ich auch nicht von meiner Weiterbildung geklaut habe, wo ich gerade noch war. Und ja, welche möchtest du haben?
Sind den zermatschten.
Okay. Ich krieg gar nicht auf hier. Ah, doch jetzt.
Da ist gar nichts drin in meinem. Doch, da ist es. Was sagt denn mein Keks? Er sagt, sie werden ein unerwartetes Geschenk erhalten. Da habe ich sogar heute schon. Der Philipp hat ein Nikolaus-Geschenk für mich mitgebracht.
Ich habe Lebenskunst heißt zu lieben, was man tut. Lebenskunst heißt zu lieben, was man tut.
Super. Podcasten und zum Beispiel.
Ich liebe das Podcasten, also ja.
Fantastisch.
Dann danke an euch alle, dass ihr so treu wart. Wir haben wieder dieses Jahr sehr gute Klicks erzielt. Erzählen wir aber alles in der Jahresrückblicksfolge. Außer die Jahresrückblicksfolge kam schon, je nachdem, wie ich schneiden werde. Und bis zum nächsten Jahr und alles Gute.
Ciao, macht's gut.